umso wichtiger ist es in einer Phase, wo es dir eben nicht gut geht, wo du nicht die Ressourcen, die Kräfte, die Energie, die Klarheit hast, wie du sie hast, wenn es dir gut geht. Da eben ein Umfeld zu haben, was nicht mit dir jammert, was dich nicht runterzieht, was auch, sorry mit Verlaub, nicht so ein Schmarrn erzählt wie, komm, das wird schon wieder. Ach, Georgi, lass mal. Ja, ich weiß, ich verstehe das. Mir ging's ja genauso. Das wird schon. Stop that crap. Das ist das Schlimmste, was du einem Menschen sagen kannst in so einer Situation.
Liebe Sonja, herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks, inklusive deinen Cutter.
Ja, herzlichen Dank.
Sonja, es freut mich sehr, mit dir reden zu können. Ich hatte mal dich über deine Vortragstitel herausgegoogelt und war total begeistert. Da würde ich gerne auch mit einsteigen. Auch wenn dir über 250.000 Menschen zugehört haben, war es für mich sehr interessant, dass du vor deiner Speaker-Karriere bereits erfolgreich warst. Ja, du warst bei BMW, soweit ich weiß.
Ja.
Und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man schon mal eine erfolgreiche Karriere als Speaker hatte. Sonst ist man nur ein Speaker.
Ja, da richtig.
Ich würde gerne das aus Lebensphasen von dir kommen. Du hast ja im Prinzip drei Lebensphasen. Einmal BMW-Karriere, deine Unternehmerkarriere, dann ein einschneidendes Erlebnis in deinem Leben und dann die nächste Karrierestufe.
Richtig.
So, und zwischen dem einschneidenden Ergebnis davor und danach, hattest du unterschiedliche Vorträge gehalten?
Ja, also es war so, ich hab ein faszinierendes Leben bis jetzt leben dürfen und mir aber auch kreiert, weil das ist ja immer eine Mischung aus Möglichkeiten, die einem geboten werden und Möglichkeiten, die man einfach auch wahrnimmt. Und ich war zuletzt in meiner, warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz die Katze einfangen, weil der macht hier gerade einen dermaßen Lärm, der kleine Gutzelmann. Ich war für viele Jahre die Marketingdirektorin für BMW Asien. Und habe dann aber für mich ganz bewusst mich verabschiedet aus der Konzernkarriere, weil ich irgendwann gespürt habe, dass bei mir so viel mehr noch möglich ist, so viel mehr drin ist und ich einfach mein Potenzial nicht länger zurückhalten wollte. Habe mich dann in Singapur selbstständig gemacht, habe erstmal eine Agentur gegründet. Das ganze Thema Redner war überhaupt nicht auf meinem Radar, sondern es war dann so, dass ich mit der Agentur sehr schnell sehr erfolgreich war, hatten gleich Kunden wie Leica, wie Land Rover. Und parallel dazu wurde ich immer wieder angefragt, ob ich nicht zu Veranstaltungen als Rednerin kommen könnte. Und ich hatte davor zweimal in der BMW-Zeit noch auf internationalen Konferenzen in der Region gesprochen und war dann etwas überrascht, dass sie mich angefragt haben, habe dann gesagt, Leute, ich bin nicht mehr die Marketing Director of BMW Asia, also ihr könnt im Grunde genommen nicht mehr mit meinem Titel angeben. Also sorry, hat sich dann damit erledigt. Und das Lustigste war dann haben die gesagt, ja, aber darum geht's uns doch gar nicht, wir wollen ja dich als Mensch. Und es war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, wie, ihr wollt mich auf der Bühne haben? Bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es der Fall sein soll könnte. War dann ein, zwei, dreimal auf regionalen Großveranstaltungen auf der Bühne, habe dort sehr stark erstmal natürlich über Markenbildung, über Brand, über Marketing, über sehr stark noch in zu meiner BMW-Zeit und Funktion passenden Rolle, passende Reden. Und habe dann aber sehr bald gemerkt, dass das, was beim Publikum so gut ankam, nicht so sehr dieses fachliche geile Impulse war, sondern mein Spirit. Also ich habe immer wieder dann das Feedback bekommen auf diesen ersten wenigen Veranstaltungen. Wow, dein Spirit ist anders. Die Art und Weise, wie du rangehst, ist anders. Das ist so inspirierend. Und habe mir dann gedacht, ach, das ist doch schön. Da könntest du ja eventuell was draus machen. Habe mich dann bei einer internationalen Redneragentur gemeldet, völlig blauäugig noch so. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Bereich des Rednertums, außer dass ich natürlich als Marketingdirektorin immer wieder auch externe Redner gebucht hatte. Aber wie gesagt, für mich war das so alles neu. Und bin dann beim London Speaker Bureau gewesen und meine allererste Rede, ich habe die Geschichte gestern erst auf der GSA Convention, also auf der Jahresveranstaltung des Deutschen Rednerverbandes gehalten. Meine erste Rede, man geht ja immer so davon aus, die erste offizielle Rede, da kriegst du entweder gar nichts für.
Oder Google. Oder
du zahlst noch dafür. Also das ist ja auch bei vielen so, dass die ersten Bühnen teuer, und zwar teilweise richtig teuer bezahlen müssen. Meine erste bezahlte Rede war für eine internationale Google-Konferenz und ich habe bekommen, Trommelwirbel, 8.000 Singapur-Dollar, 5.000 Euro. Und es war ein, würde ich mal sagen, recht fulminanter Einstieg auf einer sehr hohen Höhe.
Wie ist dein Vortrag?
Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, es ging aber im Groben um, wie es dir gelingt, Kunden über Erlebnisse zu begeistern. Also auch da sehr starker Fokus wieder auf das Thema Marketing, auf Experiential Marketing. Und ich habe da einen guten Job abgeliefert, habe aber für mich relativ schnell dann auch bei ein, zwei Folgeveranstaltungen gemerkt, ich möchte eigentlich für meinen Spirit bekannter werden. Ich möchte für das, was ich wirklich geben kann und nicht nur jetzt jemand, der sich besonders gut mit Marke, mit Marketing auskennt. Weil das war mir zu wenig. Es war mir zu sehr Experte, zu wenig wirklich ich. Und habe dann relativ schnell eigentlich umgeswitcht so auf das Thema Mindset. Und wie kann es dir gelingen, wirklich auch aus der Komfortzone auszubrechen? Wie kann es dir gelingen, wirklich auch für dich größer zu denken? Und bin dann noch in diesem ersten Jahr als Rednerin, bin ich sogar in der Allianz Arena aufgetreten für eine große deutsche Bank. Und das war verdammt geil. Aus zwei Gründen, aus drei Gründen. Erster Grund, ich war davor noch nie in der Allianz Arena gewesen. Ist schon fast peinlich als Münchner Kindl. Zweiter Grund, es war natürlich eine unglaubliche Location für eine Rede. Und der dritte Grund, mein Vater war mit dabei. Ich hatte mit dem Vorstand davor gesprochen und habe gebeten, ob es okay ist, dass mein Vater mit dazukommt. Boah, und der war natürlich stolz wie Bolle und war richtig toll. Und wenn ich zurückblicke, war es so ein bisschen dieses höher, schneller, weiter, geiler, toller. Mit sehr vielen Inspirationen, mit sehr viel Persönlichkeit schon drin. Aber es war so ein bisschen die Geschichte von, guckt mal, wie geil ich bin, was ich alles erreicht habe in meinem Leben. Und hey, ihr könnt es auch alles. Und ich bin in dieser Zeit wirklich, ich war ja schon bei BMW auf einem sehr hohen Level, in der Führungsetage, auf eine der begehrtesten Firmen der Welt. Dann habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet, dann ist meine Rednerkarriere sehr steil gestartet, wurde immer wieder für wirklich von sehr renommierten Unternehmen gebucht. Und es ist so ein Punkt gekommen, wo ich gefühlt fast in eine Gefahr der Arroganz gekommen bin. Also ich habe einen Preis nach dem anderen gewonnen. Ich wurde immer wieder in den Medien zitiert, teilweise 4-, 5-, 6-seitige Artikel, Interviews zu mir gemacht, Profile zu mir. Also es war richtig geil, aber es war auch so ein Touch. Es läuft schon fast zu gut gerade. Da muss ich aufpassen. Und in diesem, es war wie so eine Spirale, die nach oben ging. Und in der Phase, als ich so an meinem gefühlt höchsten Punkt war, ist meine Welt zusammengebrochen. Ich habe im Jahr 2020, und das ist ja ein Jahr, was für viele die Welt ganz schön auf den Kopf gestellt hat, für viele sehr schwierig war, für viele traumatisch war und für keinen normal war. In diesem Jahr habe ich noch, bevor die Pandemie gestartet ist, habe ich mein ungeborenes Kind verloren. Wurde kurz darauf von der Liebe meines Lebens verlassen mit den Worten, ich habe noch nie einen Menschen so geliebt, ich wurde noch nie so geliebt, aber ich bin's nicht wert. Und dann kam Corona und hat mir über Nacht meine sehr gut laufende Agentur und mein Speaker-Business von 100 auf 0 gedrückt. Und ich bin wirklich in ein ganz, ganz tiefes Tal der Tränen gefallen. Superwoman, wie mich manche meiner Kunden bezeichnet haben. Ich hatte also wirklich einen Mensch, der das Wort Problem davor nicht kannte, der das Wort eigentlich immer nur Chance und Lösung kannte, war plötzlich an einem Punkt, wo ich so viel geweint habe und so tiefen Schmerz empfunden habe, wie es mir davor nicht vorstellen habe können. Und es war eine bitterharte Zeit. Es war eine Phase, die mich ganz schön an den Rand gebracht hat. Und es gab Momente, da war ich mir nicht sicher, wo ich die Kraft überhaupt hernehmen soll für den nächsten Atemzug.
Sonja, hast du dir die Frage gestellt, warum ich? Warum aus jetzt? Was habe ich falsch gemacht?
Nein, die Frage habe ich mir in der Tat nie gestellt. Aber es war so dieses, ich konnte mir in der Phase nicht vorstellen, wieder richtig glücklich zu werden. Das war so weit entfernt und es war so unvorstellbar, dass dieser Schmerz wieder aufhört, weil der so tief saß. Und ich habe dann aber irgendwann für mich selber eine sehr, sehr klare Entscheidung getroffen. Und das war der größte und wesentlichste Schritt in diesem Heilungsprozess. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte wieder glücklich sein. Ich möchte wieder leben, ich möchte wieder lieben, ich möchte wieder lachen. Ich möchte aus diesem grauenvollen Zustand des Schmerzes, der Verzweiflung wieder rauskommen.
Sonja, vielleicht eine Frage zum Verständnis. Auf einer Seite war das ein emotionaler Schmerz, auf der anderen Seite war das eine rationale Entscheidung. Wie bringt man die beiden Welten in Einklang?
Die beiden Welten sind bei mir sehr, sehr stark miteinander verknüpft. Das heißt, ich bin zwar jemand, der recht schnell im Kopf ist, der sehr stark intellektuell getrieben auch oft ist, habe aber mein Leben lang schon sehr stark auch auf mein Herz vertraut, habe meiner Intuition vertraut und habe, eine ganz gute Kombination aus Herz und Verstand, die auch miteinander arbeiten. Und in solchen Situationen, wenn es dir halt mal wirklich nicht gut geht, und viele Menschen haben das schon erlebt, dass mal eine Phase war im Leben, wo es echt eng wurde. Und ich glaube, wenn man da alle Kraft, alle Ressourcen, seien es die ganz oben im Kopf, seien es die im Herzen, sei es der Bauch, wirklich und den Körper auch mit dazu nimmt und sagt, hey, wir als Einheit, wir müssen hier raus, weil das kannst du nur eine gewisse Zeit lang mitmachen, so einen Schmerz, so eine Verzweiflung und irgendwann kippst du. Und ich glaube, da ganz bewusst eben zu sagen, wir alle zusammen, Herz, Bauch, Verstand, alle, wir gehen da wieder raus.
Das ist sehr rational. Und wenn man jetzt die Forschung anschaut zum Thema Vorsätze, zwischen 80% und 90% aller Vorsätze, die man sich vornimmt, werden nicht erreicht.
Ich würde sogar sagen, mehr.
Tja, ich kann nur von der Forschung reden. nicht von der persönlichen Erfahrung im Umfeld, Sonja, aber du bist ein Coach. Das heißt, du hast ja sogenannte Bias, ja, weil die Leute, die bei dir ankommen,
ich habe. Ja und nein. Wobei ich wirklich ganz bewusst mehr Menschen auswähle, wo ich eine Umsetzungsrate von fast 100% habe. Weil ich eben ganz bewusst mit Menschen zusammenarbeite, die viel erreicht haben schon in ihrem Leben, die bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen und wirklich in die Umsetzung zu gehen. Und bei mir war es ja auch nicht so, dass ich Schnipp gemacht habe und alles war wieder gut. Da waren verdammt harte Momente noch dabei, da waren viele Tränen noch dabei. Aber das Wesentliche war, ich hatte diesen Entschluss getroffen und ich weiß noch nicht mal, ob er so rational war. Ich glaube, es war in dieser Verzweiflung einfach ein, ich kann und will so nicht weitermachen.
Was sind da die ersten Schritte, aus so einem Tief hier rauszukommen? Ja, da gibt es ja unglaublich viele unterschiedliche Empfehlungen in diesem Kontext. Die Selbstverantwortung ist, glaube ich, der mit Abstand der wichtigste Aspekt, aber vielleicht auch die Hinzunahme der Hilfe und so weiter. Was waren deine drei Schritte?
Ein ganz wesentlicher Punkt, und das ist auch ein zentrales Thema in meinem Spiegel-Bestseller, den ich geschrieben habe vor anderthalb Jahren, ist das Thema Umfeld. Ich zeig's mal anhand eines ganz banalen Beispiels. Also das heißt banal, eines großen Themas, aber was nicht kritisch war. Als ich für mich überlegt habe, BMW zu verlassen, habe ich da natürlich mit gewissen Menschen aus meinem Umfeld gesprochen, Familie, Freunde, Kollegen. Jeder einzelne meiner deutschen Kontakte, nenne ich sie jetzt mal, hat unisono reagiert mit: Du kannst doch bei BMW nicht kündigen, doch nicht aus so einer Position und die Sicherheit. Switch, ich habe in der Zeit in Asien gelebt. Jeder meiner asiatischen Freunde, Businesspartner damals auch schon, Menschen, mit denen ich sehr eng verbunden war, Menschen, die ich aber auch gar nicht so intensiv kannte, die mich auch nicht so intensiv kannten, aber zu denen ich einfach einen guten Draht hatte. Jeder von denen hat gesagt: Wow, total genial, das wird richtig gut. Komma, erstmal nichts und dann kam irgendwann: Was machst du denn genau? Ganz anderes Setting. Und das ist jetzt in einer Phase gewesen, wo es mir überhaupt nicht schlecht ging. Umso stärker und aufgrund dieses Umfeldes ist es mir auch, würde ich mal sagen, einfach leichter gefallen zu sagen, ich gehe diesen Schritt, weil mein Umfeld in Asien eben so unterstützend war. Und umso wichtiger ist es in einer Phase, wo es dir eben nicht gut geht, wo du nicht die Ressourcen, die Kräfte, die Energie, die Klarheit hast, wie du sie hast, wenn es dir gut geht. Da eben ein Umfeld zu haben, was nicht mit dir jammert, was dich nicht runterzieht, was auch, sorry mit Verlaub, nicht so ein Schmarrn erzählt wie: Komm, das wird schon wieder. Ach, Georgi, lass mal. Ja, ich weiß, ich verstehe das. Mir ging's ja genauso. Das wird schon. Stop that crap. Das ist das Schlimmste, was du einem Menschen sagen kannst in so einer Situation. Ganz wesentlich ist, dass du Menschen um dich rum hast, die deinen Schmerz sehen, die dich sehen und die dir mit den richtigen Impulsen helfen, die einfach da sind für dich, die vielleicht manchmal einfach nur sagen: Brauchst du eine Umarmung? Und mit diesen Menschen so viel Zeit, wie es möglich ist. Und in solchen Phasen ist es oft nicht möglich, viel Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Weil da kommen mir tausend Sachen von emotionaler Überforderung, von Scham, von allein diese Frage oder die Vorstellung, wenn du jemanden triffst und derjenige sagt: Na, wie geht's dir? Da bricht wieder alles in dich zusammen. Aber die wenigen Kontakte, die du eben hast, dir so gezielt auszusuchen, dass diese Menschen dir helfen, aus diesem Loch rauszukommen, das ist elementar wichtig. Elementar wichtig.
Das ist auch ein Fun Fact, ja, weil als ich über dich recherchiert hatte, wo du mir aufgefallen warst, war dein Vortrag Phoenix Mindset: Willst du fliegen? Umgib dich mit Adlern.
Richtig.
Und nicht mit den Pinguinen, ja. Und das ist ja genau das, was du im Prinzip jetzt sehr gut zusammengefasst hast. Kurz zu deinem Tief, da hast du jetzt, du hast ja die Menschen nicht, vermute ich, nicht geändert und nicht ausgetauscht, sondern du hast...
Ja, nein.
Deswegen frage ich, weil also du warst ja schon davor erfolgreich.
Ja, aber ich habe mich schon sehr bewusst auch von Menschen, also ich war davor sehr erfolgreich, habe aber in dieser Phase, wo es mir nicht gut ging, sehr bewusst ausgewählt, mit wem ich mich umgeben habe. Und ich habe zum Beispiel eine ganz bezaubernde Cousine, die Inge, die ist so ein herzenswärmer Mensch. Und manchmal habe ich sie einfach nur angerufen und habe gesagt: Inge, ich brauche kurz dein Lachen und deine Energie. Und dann lachte sie los und meinte: Ach, ich bin doch nur die Cousine Inge, wie kann ich dir denn schon helfen? Und ich sage: Danke, das war's schon.
Und
manchmal sind es ja so banale Sachen. Und dann
kleine Dinge, die einen weiterbringen. Sorry, und bei solchen Themen wie eine professionelle Unterstützung, manchmal ist das ja vielleicht, ich sage immer wieder, kleiner Schmerz steht immer am Anfang. Je tiefer man selbst hineinreitet, da kann durchaus sein, dass man sich nicht mehr an eigenem Schopf herausziehen kann. Wie gehst du damit um oder was empfiehlst du?
Auf jeden Fall empfehle ich, dass sich Menschen in solchen Situationen für sich die richtige Hilfe suchen. Das kann ein Therapeut sein, das kann ein Coach sein, das kann jemand im Umfeld sein. Je ernster das Thema ist, umso professioneller muss die Hilfe sein. Also ich hatte zum Beispiel vor kurzem auch eine Anfrage für ein 1:1 Executive Coaching von einem Menschen, der gerade sehr stark in einem Transformationsprozess ist. wo wir dann aber ganz bewusst ich glaube, wir haben dreimal gesprochen, sehr, sehr intensive Evaluationsgespräche, ob es Sinn macht in der Phase seines Lebens, ob es das Richtige ist. Und er ist im Endeffekt, dann habe ich ihm empfohlen, dass er erstmal in professionelle therapeutische Unterstützung sich sucht. Und er ist in eine Burnout-Klinik gegangen, weil ich auch sage, für jeden Bereich in deinem Leben gibt es Menschen, die dir eben besonders gut helfen können. Und ich bin ein ganz großer Fan davon geworden, war ich nicht immer, weil ich dachte früher, Superwoman hat für alles die Lösung, Superwoman kriegt für alles sofort die optimistische, den perfekten Weg. Hat lange auch genauso funktioniert, aber auch ich habe mir die ein oder andere Unterstützung gesucht. Da kann ich aber auch ganz klar sagen, hört da auf euer Bauchgefühl. Ich habe zum Beispiel zwei Therapeuten mir mal angeschaut, wo ich bei dem einen bin ich nach 10 Minuten gegangen, weil ich gesagt habe, das bringt überhaupt nichts. Der saß vor mir und meinte, boah, Sie haben in 6 Ländern gelebt. Ja, Wahnsinn, was, Sie kommen aus Singapur gerade. Und ich sage, Entschuldigung, ich brauche keinen Menschen, der mit runtergefallener Kinnlade vor mir lebt, meine Welt nicht versteht und eigentlich nur fasziniert war, dass er damit seinen ersten internationalen Klienten gehabt hätte. Ich gesagt habe, ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Und eine andere Dame, die ich auch gemerkt habe, die hat nicht meine Taktung, die hat nicht meine Flughöhe, die hat nicht meinen Speed, die hat nicht meine Sprache. Ich habe dann auch ein paar Sessions gemacht, auch durchaus, habe einen Retreat mitgemacht, was mir sehr viel geholfen hat, wo es sehr stark auch darum ging, sich mal selber einfach so die eigene Kindheit anzugucken, zu schauen, wo eigene Verletzungen sind, wo Muster liegen. Also ich habe mir da auch helfen lassen, aber sehr bewusst, sehr gezielt und eben auch bei Angeboten, wo man mich auch irgendwo mit rein versucht hat zu reden, wo also wirklich auch sehr wohlwollende Tipps waren, Mensch, geh doch mal zu einem Therapeuten, aber wo ich gemerkt habe, ist nicht mein Ding, ist nicht mein Weg, fühlt sich für mich nicht richtig an und da eben auch ganz bewusst Nein gesagt. Aber deine ursprüngliche Frage war ja nochmal, wie hat sich meine Redner-Topics verändert? Und die haben sich massiv verändert. Ich weiß, dass ich, also das Jahr 2020 war für mich eine totale Nullrunde, auch geschäftlich. Also ich habe in 2020 in Summe keine 8.000 Euro verdient. Ich habe die Zeit wirklich aber auch für mich gebraucht und sie mir genommen, um zu heilen, um meine Traumatisierung zu überwinden. Und bin dann 2021, habe ich so langsam wieder Luft geschnappt und habe so die Flügelchen des wirklich in tiefer Asche verschütteten Phönix wieder ausgebreitet, habe so ein bisschen die Federn gerupft und habe langsam wieder angefangen, kleine Flugübungen zu machen. Und das muss man auch sich selber eingestehen, dass nach so einem Fall es nicht sofort tschakka, es läuft alles perfekt weitergeht, sondern dass man da auch durchaus erstmal das Fliegen wieder lernen muss. Und ich habe dann irgendwann Anfang 2021 eine Keynote-Anfrage gehabt für ein großes hybrides Event mit, ich glaube, es waren 15.000 Zuhörer eines internationalen IT-Unternehmens. Und es war ein riesen Setup im Studio. Und ich war mit dem Vorstand dann in der Vorbesprechung. Und ich hatte natürlich eine Rede vorbereitet. Es war jetzt nicht nur Chaka, alles ist geil, aber es war schon sehr stark basierend auf dem, was ich davor gemacht habe. Und so 2-3 Stunden bevor es dann losging, hatte ich ganz stark das Gefühl, ich möchte meine Geschichte erzählen. Und da kommen natürlich sofort auch so diese, kannst du das bringen, die Zweifel, ist es nicht zu persönlich? Aber ich bin Mensch, ich war schon immer sehr offen, 100% authentisch und habe für mich einfach mir in dem Moment gedacht, ich glaube, es ist gut, wenn ich meine Geschichte erzähle, und zwar die ganze Geschichte. Und habe dann den Vorstand nur gefragt, ist es okay, wenn ich tief gehe und wenn ich auch von meinen Misserfolgen und von meinem Trauma spreche? Und er meinte dann nur, wenn du dir das zutraust, habe ich gesagt, ich mach's das erste Mal. Und da waren viele auch in meinem Umfeld, die nicht wussten, was passiert war, die nur gemerkt haben, sie zieht sich irgendwie zurück. Mai ist wohl dann ein bisschen schwierig wegen Corona gerade alles. aber denen gar nicht bewusst war, dass ich mein ungeborenes Kind verloren hatte, dass ich überhaupt schwanger war, dass ich eben verlassen wurde von der Liebe meines Lebens. Und habe mir aber dann gedacht, ich probiere es jetzt einfach aus und stand dann auf dieser virtuellen Bühne. In dem Raum waren aber mit Sicherheit 25 Techniker, Kameraleute und. Also plus der Vorstand, plus das Führungsteam. Und habe dann ganz offen eben von meinem Erfolg erzählt und dann eben auch, was mir passiert war, wie tief ich gefallen war und wie ich aber auch die ersten Schritte da rausgegangen bin, wie ich für mich ganz klar diesen Entschluss gefasst habe, wie ich auch gelernt habe, auch um Hilfe zu bitten. Und manchmal ist es so was Kleines wie, lad dich bei Freunden zum Essen ein, wenn dir diese Freunde gut tun. Und ich habe echt mit den Tränen gekämpft bei dieser Rede. Es war fast eine Stunde, die ich Redezeit hatte. Und ich habe schon an den Reaktionen im Raum, und es waren jetzt natürlich nicht die Tausende, die hinter den Bildschirmen saßen, sondern nur diese 25 Leute in dem Raum, habe ich gemerkt, dass das richtig tief gegangen ist. Also da waren ganz schön viele, die mit den Tränen gekämpft haben. Ich selber auch. Also das war nicht easy. Und das Unglaublichste ist dann danach erst passiert. Die Anzahl an E-Mails, die ich bekommen habe von Mitarbeitern dieser Firma, Führungskräfte, einfachere Mitarbeiter, Top-Führungskräfte, die sich bedankt haben für meine Offenheit und dafür, dass da endlich mal ein Mensch wirklich ehrlich geredet hat und eben nicht nur diese Yay, alles cool und hey, ihr kriegt es hin und cool und hey, es ist Corona, aber gemeinsam schaffen wir das. So ein Mensch, der bewiesen hatte, wie es funktioniert, sehr erfolgreich zu werden, der dann wirklich ganz tief gefallen ist und aber auf dem Weg wieder raus aus diesem Tal der Tränen zum neuen Erfolg war. Und das war der Moment, wo ich begriffen habe, dass Verletzlichkeit eines der größten Geschenke ist, die man geben kann, sich selbst und den anderen. Und seitdem hat sich sehr viel getan in meinen Vorträgen. Also jeder Vortrag ist bei mir customized, also wirklich voll auf den entsprechenden Kunden erstellt. Was mir ganz wichtig ist, dass ich nicht einfach nur eine Keynote oder meine Keynote aus der Schublade ziehe, abliefere und wieder gehe, sondern dass ich verstehe, wo sind die Herausforderungen? Wer sind die Menschen in der Audience? Und wie kann ich diesem Unternehmen, dem Führungsteam, den Mitarbeitern und jedem Einzelnen im Publikum bestmöglich helfen? Und mit dem Ansatz gehe ich jetzt rein mit solchen Titeln wie Phoenix Mindset, wenn du erfolgreich sein willst, umgib dich mit Adlern, nicht mit Pinguinen.
Wirklich, ich finde auch sehr mutig, so einen Weg zu gehen, und ich freue mich, dass du damit auch Erfolg hast. Ich würde gerne kurz einen Punkt aufgreifen zur grundsätzlichen Haltung zum Leben. Und es gibt ein Konzept, wo man sagt, Leben ist Leiden. Die einzige Möglichkeit, das Leiden zu überwinden, ist Handeln. Eigenverantwortliches Handeln. Deswegen greife ich jetzt den weiteren Punkt auf mit der Verletzlichkeit. Ich glaube, das ist auch eine sehr schmale Grenze zwischen Verletzlichkeit und Selbstverantwortung und Opferdenken.
Oh, grauenvoll, ja.
Weil es ist auch durchaus möglich, dass viele nicht aus diesem Tief rauskommen, wo sie sich verletzt fühlen. Und da brauchst du, ich habe mich auch mit dem Thema Antifragilität beschäftigt. Was dich nicht umbringt, macht dich eigentlich stärker. Und das zu leben ist aber rational sehr einfach. Tatsächlich ins Handeln zu kommen, ist es jedoch deutlich anspruchsvoller. Mit den Erkenntnissen, die du jetzt hast, wäre es möglich, dass das Jahr 2020 für dich anders gelaufen wäre? Emotional. Die Fakten wären gleich geblieben, aber so dieses Tief, das du erlebt hast.
Mit Sicherheit, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie so viel gelernt habe wie in diesen Monaten über mich, über Resilienz, über meine Kraft, über das, was ich wirklich im Kern und in der Essenz bin. Insofern bin ich unglaublich dankbar für das, was passiert ist. Brauche ich so eine Phase nochmal, wenn ich es auswählen darf? Danke, nein. Aber im Sinne dessen, was es mir gebracht hat, wie es mich weitergebracht hat, wie es in mir wirklich den Phönix erweckt hat. Unglaublich. Und ich weiß, dass ich jetzt, also auch, ich meine, seitdem sind natürlich auch Sachen passiert. Es ging hoch und runter, mal besser, mal weniger gut. Aber ich habe gemerkt, die Art und Weise, wie ich damit umgehe, wie ich mit Herausforderungen umgehe, was ich mir selber auch zutraue, wie sehr ich selber in die Verantwortung auch noch mehr gekommen bin. Also ich habe davor schon viel dafür getan, mein Leben so zu gestalten, wie ich mir das gewünscht habe, vorgestellt habe. Aber da hat sich unglaublich viel noch getan und ich bin dankbar für das, was ich lernen durfte, was ich mir aber auch erlaubt habe zu lernen und wo ich diese Lernschritte auch gegangen bin. Und die waren nicht immer einfach. Und das ist halt das Thema der Verantwortung. Wenn du nicht Verantwortung für dich übernimmst, ein anderer wird es nicht tun.
Ja, auch wenn die Verantwortung da drin besteht, zu Hilfe zu kommen oder die Hilfe aufzusuchen, weil ich glaube, dass Selbstverantwortung bedeutet nicht, dass man alles selbst machen muss, sondern das einfach, mir hat das immer sehr geholfen, in solchen Phasen einfach die kleinen Schritte aufzugreifen und sich vorzustellen, dass man einen Schritt nach dem anderen macht. Egal wie klein die Schritte sind, solange die in die richtige Richtung sind, bringen sie dich in diese Resilienz oder Antifragilitätsphase hinein. Ja,
wo absolut. Und zurück ins Leben einfach auch. Und also was ich wirklich ganz massiv auch gelernt habe, ist das Thema um Hilfe bitten. Ich war immer schon ein Mensch. Ich habe unglaublich gerne anderen geholfen, mit der absolut größten Selbstverständlichkeit, mit einer Riesenfreude. Ja, aber das Konzept, dass auch ich um Hilfe bitten könnte, das gab's bei mir nicht. Also das war total absurd. Ich wäre nicht im Leben auf die Idee gekommen, dass ich mal um Hilfe bitte.
Starke Frau, Powerwoman.
Ja, und das ist auch die Gefahr von, ich arbeite viel ja mit sehr erfolgreichen, sehr starken Frauen zusammen. Und das haben leider relativ viele, dieses Thema, ich darf mir gar nicht erlauben, um Hilfe zu bitten. Mir selbst darf ich es nicht erlauben. Und ich habe es wirklich dann, ich habe es gelernt in kläglichen ersten Schritten. Und ich glaube, ich sage deswegen ganz bewusst kläglich, nicht weil ich jetzt irgendwie hier jetzt zu selbstkritisch sein möchte, sondern weil ich Mut machen möchte, wenn es Menschen eben schwerfällt, um Hilfe zu bitten, dann eben nicht mit dieser Erwartungshaltung ranzugehen, so, und jetzt frage ich perfekt um Hilfe und es fällt mir super leicht und es funktioniert. Also ich habe zum Beispiel ein Beispiel, ich war in der Phase, wo es mir wirklich sehr schlecht ging, war ich sehr, sehr viel zurückgezogen alleine zu Hause. Ich bin wieder nach Deutschland gekommen, hatte ja noch eine entsprechende Wohnung, die eigentlich davor nur so ein, ja, es war halt meine deutsche Meldeadresse, aber mehr auch nicht. Und saß dann da einsam alleine und habe mir überlegt, ich muss unter Menschen, sonst fällt mir die Decke auf den Kopf. Habe mir dann sehr bewusst überlegt, wer tut mir gut, wo sind tiefe Gespräche möglich, ohne jetzt voll in das Drama noch weiter zu zerlegen. Wo ist aber auch viel Lachen, wo ist eine gute Energie? Und habe dann meine Freundin Claudi angerufen. Ist mit einem ganz bezaubernden Neuseeländer verheiratet. Sie selbst ist halb Indonesierin. Ein Kuddelmuddel immer bei denen. Eine super Energie. Es ist laut. Es wird gesungen. Es ist, pach. Und ich dachte mir, genau die Energie brauche ich jetzt. Ruf sie an. Hallo, hier ist Sonja. Hey, Sonja, grüß dich. Ja, oh, und sie hatte schon so eine sprudelnde Energie und ich habe sie gefragt, Mensch, wie geht's dir? Meinte sie, du, im Moment gerade voll im Stress, ich bereite nämlich gerade was vor, weil ihre Tochter wollte unbedingt grillen und sie macht gerade einen Kartoffelsalat noch und das und das. Und in mir drin war nur dieses Grillen, ich möchte dazukommen. Im Kopf, kam nicht aus dem Mund raus. Und ich sagte dann nur irgend sowas wie, ach schön, grillen. In der Hoffnung, dass Claudi kapiert, dass Sonja alleine zu Hause sitzt und sich nichts sehnlicher wünscht, als eingeladen zu werden. Was sagt Claudi? Du, bei mir ist heute echt super stressig. Können wir in zwei, drei Tagen telefonieren? Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und hängt auf. Bam. Und dann saß ich da. In meiner Einsamkeit, in meinem totalen Frust. Und habe aber Gott sei Dank begriffen, dass es nicht an der Claudi lag, dass ich an dem Abend alleine gegessen habe, sondern an mir, weil es mir nicht gelungen war, ihr klar zu vermitteln, wie es mir ging und was ich gebraucht habe in dem Moment. Und ein paar Tage später war immer noch ganz schön einsam zu Hause, habe ich sie nochmal angerufen. Und es war eine relativ ähnliche Situation. Sie war gerade voll im Stress, meinte nur, boah, ich habe irgendwie eine riesen Deadline und muss noch was zu Ende bringen. Und boah, heute irgendwie passt es mir gar nicht rein. Ich weiß überhaupt eh nicht, wie ich das mit dem Abendessen hinkriegen soll. Und in dem Moment bin ich aber sehr gezielt in die Selbstverantwortung reingegangen und habe gesagt, Claudi, was hältst du davon, wenn ich zum Einkaufen gehe, mit deiner Tochter gemeinsam Pizza backe, du, solange du brauchst, in deinem Büro bleibst, deine Sachen, deine Projekte zu Ende machst, bis du alles fertig hast und du dann rauskommst, wenn die Pizza dampfend auf dem Tisch steht. Und sie meinte nur, wow, würdest du das machen? Natürlich habe ich ein bisschen Einsatz bringen müssen, aber das war sowas von genial, weil die Tochter von denen ist bezaubernd. Wir hatten einen dermaßen Spaß. Wir haben Pizza gebacken, wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten, wir haben gelacht und irgendwann kam dann eine total gestresste Claudi raus und es war wirklich alles am Tisch fertig. Wir hatten Salat gemacht, wir hatten die Pizza war fertig und sie guckte nur und meinte nur, wow, was ein Service. Und die Stimmung war den ganzen Abend genial. Was ich damit sagen will, man muss lernen, ganz klar um Hilfe zu bitten. Man muss auch bereit sein, vielleicht den ursprünglichen Plan ein bisschen zu adaptieren. Aber wenn du nicht so klar um Hilfe bittest, dass dein Gegenüber versteht, was du brauchst und wann du es brauchst, dann wirst du die Hilfe in den meisten Fällen nicht bekommen.
Sonja, du sprichst ja von sehr erfolgreichen Menschen und ich unterscheide jetzt nicht zwischen Frauen und Männern. Kann es sein, dass es denen so schwer fällt, weil sie einfach nach oben gekommen sind, weil die nach oben kommen, über einen extremen Einsatz nach oben kommen und eine extreme Selbstverantwortung, wo sehr ja. viele mit sich selbst ausmachen. Und nichtsdestotrotz, das Interessante ist, dass sie zum Beispiel bei dir sind, im Coaching. Und du sprichst hier bei erfolgreichen Menschen von sogenannten erfüllt unerfüllten Personen, ja, die auf einer Seite, sagen wir, in der Fassade ein perfektes Leben führen, hinter der Fassade jedoch, ich mach mal so eine Wüste, sehen. Ne? Wie oft ist das? Oder ich meine, du siehst ja die Menschen. Was liegt oder was verursacht das?
Richtig, also es ist ja immer ein Riesenunterschied zwischen dem, was das Umfeld sieht, was die Außenwelt sieht. Die sehen ja oft nur das, was eben nach außen offensichtlich ist, wie tolle Karriere, ein erfolgreiches Unternehmertum, Vorzeigefamilie, viel Geld. Was da aber zum einen dazugehört, sowas aufzubauen und zu erreichen und was da auch für Herausforderungen vielleicht dabei sind, das wird ja oft nicht gesehen. Da kommen dann oft so eher noch so Sachen wie, boah, du hast aber ein Glück und wow, du hast ja ein tolles Setup, ohne zu verstehen, was da wirklich dazugehört. Und aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, erfolgreiche Menschen sind nicht erfolgreich, weil sie Glück haben. Sie sind erfolgreich, weil sie verdammt hart dafür gearbeitet haben. Hart und smart. Also nur work smart ist es halt auch nicht, aber es gehört eine Kombination dazu. Smart, hart und wirklich kontinuierlich dran zu bleiben. Und oft ist aber trotzdem, sind gerade solche Menschen dann irgendwann an einem Punkt, wo sie so viel erreicht haben, das oft aber gar nicht als so besonders erleben oder empfinden. Also ich habe das ganz häufig, dass bei mir auch Menschen anfragen nach einem Coaching und sagen, naja, ich bin ja eigentlich gar nicht Zielgruppe, weil normalerweise arbeitest du ja wirklich mit viel erfolgreichen, reicheren Leuten oder mit wirklich großen Namen zusammen, wo ich sage, lass mich die Entscheidung treffen, ob du meine Zielgruppe bist oder nicht, weil viele gar nicht sehen, wie außergewöhnlich sie sind, was sie schon alles erreicht haben und wie viel vor allen Dingen noch möglich ist. Das, was aber die meisten sehen, ist, dass da irgendwie noch mehr ist. Dass da irgendwie, ich habe es mal erfüllt, unerfüllt genannt, dass es irgendwo so dieses, ja, ist ja alles ganz nett und ganz schön und ja, irgendwo, ich sehe schon, dass da wohl ein gewisser Erfolg ist und da eine gewisse, ja, eine gewisse Sicherheit auch ich mir damit aufgebaut habe. Aber da ist dann so ein Sehnen nach, wann geht's mal wirklich um mich? Wie weit kann ich wirklich noch springen? Ich arbeite aktuell zum Beispiel auch mit einer ganz tollen Unternehmerin zusammen, die zu mir kam, um wirklich endlich zu den Adlern sich gesellen zu dürfen. Die hat gesagt, ich bin ja eigentlich nur ein Pinguin. Das Interessante ist, dieser Pinguin hat ein millionenschweres Unternehmen aufgebaut, wo du dir sagst, ja, ist ja ein, also wenn du dich als Pinguin siehst, ist aber schon ein Pinguin auf einem ganz schön hohen Niveau. Aber Menschen dann eben zu helfen, aus dieser nach wie vor für sie relativen Kleindenke rauszukommen und mal auf eine ganz andere Flughöhe zu kommen, ganz andere Selbstwahrnehmung zu haben, zu begreifen, was du für Geschenke mitbekommen hast, was du schon alles erreicht hast und dann wirklich auf einmal eine Entfaltung mitmachen kannst. Und das ist was, das erfreut mich, das befriedigt mich richtig, zu sehen, was man aus Menschen noch rausholen kann. Und da geht's jetzt bei weitem nicht nur um finanzielle Aspekte und um Geld und Verdienst, aber wie viel möglich ist, wenn Menschen auf einmal zulassen, sie selbst zu sein. Irre.
Sonja, wenn ich das aufgreifen würde, mir kommen drei Gedanken jetzt in Bezug auf die Stoßrichtungen mit solchen Menschen. Natürlich das, wo du sagst, okay, man fühlt sich wie ein Pinguin, obwohl man eigentlich, wenn man groß denkt, wird man noch größer, das läuft noch mehr faktischen Erfolg.
Ja, ne?
Die andere Fragestellung ist, bin ich vielleicht undankbar für das, was ich schon erreicht habe? Man ist einmal realisiert gar nicht.
Was ja, undankbar ist, glaube ich, das falsche
Oder nicht
Wort.
Genug.
Nicht sich dessen bewusst.
Bewusstsein, genau.
Also das ist oft, also ich habe immer wieder auch in Coachings fallen so Sätze wie, ja, aber das ist doch normal. Wo ich so, ist wirklich normal? Wie viele kennst du denn, die sowas können, die sowas
nicht zu realisieren, was man hat, ja.
Ja, einfach dieses, was du auch schon in diese, was du dieser Welt schon gegeben hast, wie außergewöhnlich das ist. Und dass es völlig okay ist, auch für dich mal einzustehen. Ich mache zum Beispiel jetzt im November wieder eine Wüstenexpedition und da haben ganz viele der Damen, das ist ein rein weibliches Format, die sich da angemeldet haben, haben sich angemeldet mit den Worten auch, ich habe das gesehen und wusste sofort, jetzt geht's mal um mich. Genial, wenn Menschen an den Punkt kommen, wo sie sagen, so, und jetzt bin ich mal dran. Und es hat nichts mit Egoismus zu tun, gar nichts.
Nisol, da bin ich absolut bei dir, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich gehöre zu den Menschen, die sehr viel an dem faktischen Erfolg arbeiten. Und
sehr erfolgreich ja auch.
Ja, das ist alles unterschiedlich zu werden. Ich bin sehr dankbar für das. Ich habe auch aus deinem Buch ein Zitat hier rausgeholt, das mir sehr, sehr zusagt. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern die Dankbaren sind glücklich. Das ist das, was ich auch sehr gerne lebe. Mein dritter Aspekt war als Gedanke bei diesen sehr erfolgreichen Menschen, die, sagen wir, mehrere Extrameilen gehen, um den faktischen Erfolg zu erreichen. Mhm. Automatisch vernachlässigt man die anderen Bereiche im Leben. Es geht selten anders. Das muss man schon sehr austarieren können.
Ja.
Aber fehlt den Menschen nicht etwas einfach einer anderen Front, wo sie sich unerfüllt fühlen?
Jein. Also viel Erfolg kommt auch einfach durch viel Einsatz. Das, also dieses Zurücklegen, klar kann man mal einen Glückstreffer haben und es kann mal besser laufen, aber grundsätzlich musst du, um erfolgreich zu sein, wirklich viel einsetzen. Das bedeutet dann eben auch, dass du jetzt nicht jeden Tag auf der Skipiste stehen kannst mit deiner Familie, deinen Freunden, irgendwie, wer weiß Gott was, keine Ahnung, allein so die Vorstellung eines vierwöchigen Urlaubs. Ich glaube, wenn man mit sehr erfolgreichen Menschen spricht, sind da die wenigsten dabei, die sich das leisten können bei einem gewissen Level. Wo es dann irgendwann anfängt, ist, wenn der Erfolg dann, und da helfe ich eben Menschen so gerne, auf ein Level kommt, wo du es dir dann eben ganz bewusst wieder leisten kannst und es auch tust. Und es heißt nicht auf dem Level, dass der Laptop zu Hause bleibt und das Telefon überhaupt nie angeschmissen wird. Erfolg heißt dann aber, sich eben das Leben so aufzubauen, dass unglaublich viele Glücksmomente in den Alltag, wobei dieser Alltag ja alles andere als normaler Alltag ist, aber in das Leben einzubauen. Und ich bin auch jemand, ich habe so viel mir in meinem Leben konstruiert, wo ich sage, da, wenn ich das Handy dabei habe, bin ich arbeitsfähig, und manchmal sind es ja nur kurz dem Team was mitgeben, kurz hier eine Entscheidung treffen, da ein Projekt vorantreiben, und trotzdem kannst du ja einen tollen Tag auf dem Berg haben. Aber da gehört sehr viel Verantwortung auch dazu, das eben sehr bewusst sich einzuplanen und sich zu erlauben.
Vielleicht ist die Überschrift die Achtsamkeit, das sind wir bei deinem Buch, da schreibst du, Achtsamkeit ist das natürliche Gegengift gegen Sorgen und Stress. Wobei, ich war sehr überrascht, dass du die Achtsamkeit doch anders
richtig
verstehst als spirituelle Meditation, 6 Stunden am Tag in einem Kloster, ohne zu essen, sondern für dich geht es darum, dass man einfach das Leben und sich selbst achtet und wertschätzt. So habe ich das.
Richtig, und den Moment achtet. Also für mich geht die Achtsamkeit wesentlich weiter als dieses spirituelle, den Moment wahrnehmen.
Nicht der katholische Ansatz, wo man sagt, ich bin jetzt im Jetzt und was? Ich spüre jetzt den Sitz, auf dem ich sitze, und ich sehe dich an und alles andere interessiert mich nicht, sondern dir geht es genau um ein bisschen mehr. Ja?
Genau, also für mich ist Achtsamkeit, und ich habe lustigerweise, bevor ich diesen Spiegel-Bestseller zum Thema Achtsamkeit geschrieben habe, ich glaube, ich habe das Wort davor nicht einmal in den Mund genommen gehabt. Lag vielleicht auch daran, dass ich sehr viel im Ausland war, aber ich habe auch das Wort Resilience nicht häufig in den Mund genommen. Und Mindfulness eigentlich auch nicht. Und für mich war das dann aber so, dieses Thema, ich wollte nach dieser Phase, nach diesem großen Learning, diesem wirklich dem erfolgreichen Weg auch aus diesem Schmerz heraus, wollte ich etwas schreiben, ein Buch schreiben, was anderen Menschen hilft, mehr zu sich zu kommen, sich besser zu verstehen und mit ihrem Leben und dem Geschenk des Lebens bewusster umzugehen. Und so ist dieses Achtsamkeitsworkbook entstanden, was eben sehr stark darum geht, erstmal zu verstehen, wer bist du überhaupt? Wo kommst du her? Wo stehst du in deinem Leben? Wo willst du hin? Und wie kommst du dahin? Also nicht dieses, nimm dir dein Meditationskissen raus, spüre den Boden unter deinen Füßen, sondern erstmal zu verstehen, versteh doch erstmal, wer du selber bist. Was tut dir denn gut? Welche Menschen tun dir gut? Wo willst du hin? Und wie kommst du dahin? Und das ist für mich eben ein ganz wesentlicher Punkt gewesen, den Menschen, den Lesern einfach Werkzeuge an die Hand zu geben, um in ihrem Leben glücklicher, zufriedener und gerne auch deutlich erfolgreicher zu werden. Weil die Themen sind für mich nicht getrennt. Also dieses Achtsamkeit muss immer irgendwie mit Ringelsocken und Yogi-Tee und wenig Geld stattfinden. Überhaupt nicht. Also ich kann auch für mich ganz bewusst zum Beispiel sagen, ich nehme mir jetzt diese Pflegekätzchen, der war ja vorhin schön im Bild zu sehen, der kleine Wutzelmann. Ich kann es mir aktuell nicht leisten, eine Katze zu haben, weil ich dafür viel zu viel unterwegs bin. Hatte jetzt aber gerade mal eine Phase, wo ich relativ häufig hier in Kitzbühel war und habe das Angebot bekommen, dass ich als Pflegemama einspringe, um eine Katzenmutter mit ihren 2 Kleinen aufzunehmen. Und das war für mich eine sehr bewusste Entscheidung. Das tut mir gut, das tue ich. Macht es mir Spaß, 500 Mal am Tag das Katzenklo zu leeren? Macht es mir Spaß, alles, was so umfällt, wenn die Kleinen hier rumtoben, nein. Aber die haben eine so schöne Energie und war so eine Bereicherung, dass ich da eben ganz bewusst für mich gesagt habe, tut es mir gut? Ja, und dann mache ich's. Ich gönne mir, über diese gute Tat mir selber auch was Gutes zu tun.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. In deinem Buch schreibst du, wenn du glücklich bist, mach nicht den Fehler, noch glücklicher sein zu wollen. Wann erkennt man den Zustand, wo man glücklich genug ist?
Ich glaube, das Wichtige dabei ist, keine vorgefertigte Meinung von, was muss sein, dass ich glücklich bin. Also so dieses, wenn ich in Rente bin, dann mache ich eine Weltreise, dann bin ich glücklich. Das wird nichts. Sondern wirklich jeden Tag, jede Stunde sich mal einfach zuzulassen, dieses Gefühl von, wow, das fühlt sich jetzt gut an. Und das muss nicht das Glück sein von, ich habe gerade Olympia gewonnen, ich habe gerade meine erste, zweite, dritte, fünfte Million gemacht oder eine Beförderung bekommen oder gerade, sondern einfach kleine Momente. Als wir hier saßen, bevor der Podcast angefangen hat und wir noch geguckt haben, so wie ist es vom Licht her am besten, und ich habe dann den Laptop gedreht und du sagst, mein Gott, ist dieser kleine Kater süß. Das war ein Moment, der war so schön. Ich war so stolz in dem Moment auf meinen kleinen Wurzelmann. Du hast mit einem Strahlen da gesessen. Das ist kein Glück, was die Welt verändert. Aber es war ein unglaublich schöner Moment für mich. Und ich glaube, die Kunst liegt, kleines Glück anzuerkennen und nicht auf das Große zu warten oder dem nachzuhecheln, sondern kleine Glücksmomente einfach fucking geil zu finden.
Es gibt ja sehr unterschiedliche Ansätze, Glück zu bezeichnen. Einige sagen, Glück ist die Abwesenheit vom Unglück. Die anderen sagen, Glück ist Realität minus Erwartungen. Was ist Glück für dich?
Ein Gefühl. Also da würde ich in der Tat nicht so verkopft dran gehen, sondern einfach dieses Gefühl von, das fühlt sich jetzt gut an. Das fühlt sich jetzt einfach gut an.
Zufrieden zu kommen? Zufriedenheit?
Gut an. Zufrieden, glücklich, einfach, wenn ich rausschaue und sehe, hey, es regnet zwar heute, es ist gruselig kalt, es ist September und ich sitze in einem Rollkragenpulli hier. Aber wenn ich rausschaue, sehe ich, ich wohne in den Bergen, das ist Glück.
Du bist im, also sitzt im Trockenen, das ist auch ein Privileg.
Ich sitze im Trockenen, im Warmen, ich habe was zu essen, ich habe was zu trinken. Es hat mir eine russische Freundin vor vielen Jahren mal gesagt, die ist in Nordsibirien groß geworden, also in einer Region, wo es so unvorstellbar kalt ist.
Minus 40.
Aha. Und die hat gesagt, sie hat als kleines Mädchen schon gelernt, dass Überleben nicht selbstverständlich ist. Und wenn sie den Schulbus verpasst hätte, hätte das ihr Tod bedeuten können dort draußen. Und sie hat gesagt, sie hat in diesen Jahren des Kindseins in Sibirien gelernt, wie wertvoll eine warme Tasse Tee ist. Und das hat mich so berührt, weil es so ein vermeintlich kleines Thema ist. Und trotzdem schön, dass ein Mensch für sich einfach begriffen hat, wie wertvoll das ist, manchmal einfach dankbar zu sein über eine warme Tasse Wasser oder Tee.
Für mich ist es auch einfacher, Deutschland sehr wertzuschätzen. Ich bin in Usbekistan groß geworden und viele Kleinigkeiten, die für einen Deutschen einfach eine Normalität darstellen, für mich ist das etwas Besonderes, wo ich mich auch privilegiert fühle, das Leben führen zu dürfen.
Was zum Beispiel? Was sind bei dir so die Punkte?
Das ist ganz einfach, zum Beispiel Einhaltung des Gesetzes. Sowas Elementares.
Ja, eigentlich nichts Kleines,
nein,
Riesengroßes.
Genau, und Sicherheit und Berechenbarkeit in den morgigen Tag, soziales Netz. Das sind so Themen, wo ich hatte so eine Transition von Sozialismus zu einem chaotischen Kapitalismus erlebt, wo ich diese soziale Marktwirtschaft der früheren Jahrzehnte sehr wertschätze und auch unglaublich wertvoll empfinde. Und das passt zu meinen Werten auch. Und wenn ich jetzt in deinem Buch auch hineingeblättert hatte und gelesen hatte, waren also ein paar Gedanken, die sehr interessant waren. Zum Beispiel, trau dich, dein Leben nach deinen ureigensten Werten zu leben. Zwei Fragen. Erstens, was sind die ureigensten Werte? Und zweitens, wie identifiziert man diese? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
Nee, und das ist, wir wachsen ja auf in einem Umfeld an Eltern, kulturellen Einflüssen. Dann kommen wir in die Schule irgendwann. Und das sind ja viele Erwartungen, auch was unsere Werte angeht, die von außen erstmal auf ein Kind kommen. Das heißt, du wirst ja als Kind, wirst du geprägt erstmal von deinem Umfeld. Und es kann eben sowas sein wie, es ist ganz wichtig, dass du immer ehrlich bist. Es ist ganz wichtig, dass du immer sicher bist. Also ich bin zum Beispiel sehr stark geprägt worden von diesem ganz, ganz wichtig, dass du einen sicheren Job hast, dass du da auf gar keinen Fall ein Risiko eingehst. Und dementsprechend bin ich auch in einem Großkonzern gelandet. Und ich möchte die Jahre bei BMW überhaupt nicht missen. Es war eine fantastische Zeit. Aber dieser Glaube eben auch, dass es ganz wesentlich für mich ist, dieses sichere Gehalt zu haben, jeden Monat, und am Jahresende gibt's auch noch einen schönen Bonus, der hat mich jahrelang eben auch zurückgehalten, größer zu denken. Und irgendwann habe ich verstanden, dass das wesentlich mehr möglich ist und dass mein Wunsch nach Sicherheit nicht zwangsweise so groß ist wie vielleicht der meiner Eltern. Und dass für mich der Wunsch nach Entfaltung, der Wert des Lebe dein Potenzial, dass es wesentlich wichtiger ist als sei auf jeden Fall sicher, diese deutsche Sparermentalität. Ich sag nein, bei mir ist es ein ganz anderes Thema. Und das dauert manchmal Jahre, manchmal Jahrzehnte, viele Menschen kommen gar nicht hin. Aber da ist eben wichtig, sich immer wieder die Frage auch ganz bewusst zu stellen, was ist mir als Mensch wirklich wichtig? Was ist vielleicht meinen Eltern wichtig, aber was ist vor allen Dingen mir wichtig?
Sonja, gibt's denn nicht einen Wertewandel einfach entlang deines Lebens? Weil Sicherheit war vielleicht in unsicheren Zeiten ein höherer Wert, als wenn du so weit warst.
Ja, nee, also gab es einen Wertewandel? Ja. War Sicherheit in den unsicheren Zeiten ein wichtigeres Thema? Überhaupt nicht. Also ich habe mich aus der Konzernsicherheit verabschiedet Ende 2017, habe dann 2018, 2019 mein Unternehmen aufgebaut. Aber das war natürlich, war da vorher nie Unternehmer gewesen. Also auch, das war alles noch nicht so perfekt und das ist es auch jetzt noch nicht. Habe viel gelernt in der Phase und dann kam 2020, wo ja alles weggebrochen ist und wo ich ja wirklich überhaupt kein Einkommen erstmal hatte. Und das Thema Sicherheit war überhaupt nicht wesentlich in der Zeit für mich. Das war eher wirklich dieses, ich möchte jetzt die Zeit nutzen, zu mir zu kommen, mich wirklich besser kennenzulernen, aus dem Schmerz wieder rauskommen und dann wirklich mein Potenzial voll zu entfalten. Und insofern war eigentlich der geringste Wunsch nach Sicherheit in der krassesten Krise meines Lebens. Natürlich, wenn mir jemand angeboten hätte, in der Phase ein BMW-Gehalt weiterzubeziehen, ja, natürlich hätte ich es genommen, dankbar. Aber der Wunsch war überhaupt nicht da, sondern es war da eher so eine Besinnung darauf, wer ich wirklich bin und was mir wirklich wichtig ist. Und insofern, das ist oft ein Prozess. Also es ist nicht so, oh, jetzt setze ich mich mal hin und überlege mir mal ganz kurz, was wirklich meine Werte sind. Aber mal mit dem Gedanken anzufangen und sich mal zu überlegen, wo könnten diese Werte wirklich liegen? Was sind wirklich Themen, die von mir aus wichtig sind? Und was sind vielleicht Themen, die für meine Eltern wichtig sind? Weil das ist einfach der größte Einfluss auch irgendwo.
Wobei, als du nach Asien gegangen bist, kann ich mir gut vorstellen, dass du deine Eltern leicht geschockt hast, ja, dass du plötzlich in Neuseeland geblieben bist und auch vom Praktikum nicht zurückkamst für ein paar Jahre. Das klingt schon ziemlich mutig, ja.
Mutig in einem sicheren Umfeld. Also, ja, wobei, also ich glaube, der größte Schluck an Schock war es nie, weil meine Eltern, ich habe drei Eltern, ja, also ich habe einen Vater und zwei Mütter. Weil meine Eltern sich als ich 12 war, getrennt haben und meine Mutter sich neu verliebt hat und da eine Frau in unser Leben kam. Und diese drei Eltern waren alle eigentlich so, dass sie lieben die Welt, sie lieben das Reisen. Und es war schon so ein, wow, da zieht die Kleine jetzt aber ganz schön weit raus in die Ferne. Aber es war eher so ein, cool, da kommen wir sie dann dort besuchen. Also Indonesien war ziemlich heftig, weil als ich dort war, die Regierung gestürzt wurde und wirklich täglich in den deutschen Nachrichten nur Schauermeldungen kamen mit, also Jakarta stand in Flammen, die gesamte Regierung ist zusammengebrochen. Aber ich war in Bandung, eine Stunde entfernt, bei einer bezaubernden Familie. Und ich habe für mich sehr sicher gefühlt und habe meinen Eltern auch immer wieder dann gesagt, du, ich bin sicher, das ist okay. Das passt. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Es ist okay.
Sonja, du hast ja jetzt kurz deine Kindheit erwähnt. Fällt mir jetzt auch ein Faktum ein, was auch sehr spannend war. Ihr wart in der indischen Sekte. Du bist auch der erste Gast, der so etwas erlebt. Wie lange wart ihr da drin und du hast das gar nicht? Das ist, wenn ich jetzt dir ein paar Mal schon zugehört hatte, war das gar nicht so negativ gemeint, sondern das war eine. Wenn man jetzt mit Vorurteilen assoziieren lässt, dann würde man sagen, wow, das Missbrauchskind und Katastrophe, gesamte Vermögen wurde entwendet und Gurus.
Schublade auf, alle rein, Schublade wieder zugeknallt, genau, und Schlussreiheit
weggeworfen. Wie war es? Mit also zwei Müttern oder noch mit dem Vater?
Mit zwei Müttern, der Vater war da gar nicht begeistert von dem Thema. Es ist eine Sekte, die Satya Sai Baba Sekte, die sich selber auch als Religionsgemeinschaft bezeichnet, nicht als Sekte, unterm Strich Guru in oranger Kutte, und also da war schon sehr viel Sekte drin, und es ist ganz klar, es ist eine Sekte. Aber es ist keine Sekte, die, wo irgendwas an, also was da irgendwo wem vielleicht passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich kann nur sagen, ich habe nichts in der ganzen Zeit je mitbekommen von irgendwelchen Missbrauchsfällen, von irgendwelchen finanziellen Themen, sondern es ist eine Gruppe, die sich im Grunde genommen definiert über die Gleichheit der Religionen, über das gegenseitige Helfen und füreinander Dasein. Also ganz viele positive Aspekte, ganz viel sich gegenseitig helfen, ganz viel Gutes in die Welt tragen. Und für mich war das einfach, für mich war das eine ganz wesentliche Phase der Prägung auch, wie, ja, in einer Teenagerzeit, wo viele natürlich relativ wüste Sachen durchleben, war ich eben viel mit Menschen beisammen, die sehr viel Gutes getan haben, die sehr positiv ausgerichtet waren und wo es sehr stark eben um so Themen ging wie, ja, wie können wir die Welt ein Stückchen besser machen? Und insofern blicke ich da zurück und sage einfach nur, es war eine sehr prägende, strange, manchmal etwas peinliche, aber irgendwie tolle Zeit.
Wie kamt ihr denn? Wie kamen die Mütter da drauf? Das ist aus heiterem Himmel oder?
Ja, nicht ganz so. Also meine Mutter hat über einen Freund davon gehört und fand es irgendwie ganz toll. Und wir sind dann mal in es gab ein Zentrum in München, wo die sich mehrfach in der Woche getroffen haben zum Bhajan singen, gemeinsam an Themen arbeiten, gemeinsam Gutes tun. Und irgendwann hat sie uns da mal mitgenommen. Und ich muss sagen, ich habe schon mein Leben lang gern gesungen. Und es war so eine schöne, positive, fröhliche Runde. Natürlich gab es da auch Dramen und natürlich gab es da auch irgendwie Gezick. Aber ich habe das als Kind einfach wahrgenommen.
Wie alt warst du da?
Ja, 12, 13, sowas.
Oh, spannendes Alter für ein Mädel, ja.
Das und es war wirklich spannend, weil auf der einen Seite war natürlich so dieses, ich wurde zum Teenie, ich habe angefangen, auf die ersten Partys zu gehen, und auf der anderen Seite war so dieses super spirituelle, wir sitzen im Schneidersitz mit Räucherstäbchen da und meditieren gemeinsam, singen dann Bhajans. Und diese beiden Welten zusammenzubringen, war nicht immer einfach und waren auch Momente dabei, wo ich ein bisschen damit gekämpft habe, weil es halt nicht ganz so easy war. Und es war mir auch sakrisch peinlich, wenn dann irgendwie, also ich habe das versucht, vor meinen Freunden möglichst geheim zu halten. Und wenn dann aber irgendwie meine Mutter, wir hatten Besuch und meine Mutter hatte keine bessere Idee, als irgendwie ein Buch dahin zu legen von dem Sektenführer, wo ich auch gesagt habe, nee, lass doch bitte gut sein. Wir müssen damit nicht raus aus apostolieren gehen. Und es muss auch bitte nicht jeder mitkriegen. Und du musst auch bitte nicht, wenn du mich auf der Straße irgendwo, wenn wir uns, keine Ahnung, im Supermarkt begegnen, dann musst du mich bitte nicht mit Sairam begrüßen, sondern kannst auch sagen, hey Sonja. Also war toll prägend, aber nicht nur einfach.
Kann ich mir vorstellen. Klingt auf jeden Fall super spannend, weil vielfältig ist. Und oh ja. Auf jeden Fall Grundtenor war ja positiv, wenn man die Welt versucht, ein bisschen besser zu machen. Mhm. Das finde ich sehr wertvoll. Wie man sich selbst besser macht, da hast du ja unglaublich viele Übungen in deinem Buch. Mhm. Sonja, gibt es eine Übung, die du als besonders wertvoll betrachten würdest und einfach jedem empfiehlst?
Ich glaube, lass uns da gerne zurückkommen auf das Thema mit dem Umfeld, weil das so elementar wichtig ist. Und da ist eine Übung in dem Buch, die ich ganz besonders gerne selber auch mache, auch gerne in Workshops und in meine Coachings einbaue, ist das Thema, überleg dir mal, wer sind die 10 präsentesten Menschen in deinem Leben? Und da geht es nicht nur darum, physisch präsent, also so jemand wie dein Partner, deine Kinder vielleicht. Genau, also wichtig bei der Übung ist dann eben zu sagen, nicht nur, ja, ich weiß ja, wer so die präsentesten Menschen in meinem Umfeld sind, sondern wirklich sich die Arbeit mal zu machen, zu sagen, ich schreibe sie alle auf. 10 Namen. Und zwar nicht 3, nicht 4, nicht 9, sondern wirklich mal 10. Und dann ganz ehrlich, und zwar brutal ehrlich, hinter jedem Namen ein Smiley. Es gibt 3 Varianten. Entweder der Smiley lächelt, er ist neutral oder er ist negativ. Und das heißt nicht, ich mag diese Person oder ich mag sie nicht. Da kann zum Beispiel auch der eigene Partner mal ein Negativ-Smiley haben. Das heißt, dieser Mensch zieht mir gerade Energie. Das kann sein, wenn zum Beispiel der Partner gerade krank ist, wenn der gerade eine sehr schwere Phase im Büro durchmacht, wenn der irgendwie gerade ein Thema hat, dann kann es sein, dass dieser Mensch Energie zieht. Das heißt nicht, dass ich den dann ausstreichen muss, weil ich ja mich mit Menschen umgeben möchte, die mir gut tun, sondern es heißt aber, dass ich gucken muss, bei diesen 10 Menschen, wie viele davon tun mir gerade gut, tun meiner Entwicklung gut, wie viele sind neutral, ja, ist auch okay, wenn da mal 1, 2 dabei sind, aber jetzt auch nicht zu viele, und wie viele sind aber negativ. Wenn es zu viele negative sind, dann musst du echt agieren. Jetzt kannst du natürlich nicht jeden Negativen aus deinem Umfeld streichen. Wenn es dein Partner gerade ein Problem hat, dein Kind gerade irgendwo in der Schule gemobbt wird, dann ist das eine Riesenbelastung, kannst aber nicht wegkriegen erstmal. Was du aber machen kannst, wenn zum Beispiel da noch der Nachbar draufsteht, der dich jeden Tag nervt, in Gottes Namen, dann geh halt 10 Minuten früher aus dem Haus, dann begegnest du ihm nicht und dann ist vielleicht gut. Das heißt, da auch ganz bewusst Verantwortung übernehmen von, wen von den Negativen kann ich vielleicht reduzieren? Wenn jetzt irgendwie jedes Wochenende dann die Schwiegereltern zum Kaffee trinken kommen und 4 Stunden lang Negativ-Druckbetankung machen, dann kann man vielleicht die auch einfach mal nicht einladen an dem Wochenende und irgendwo eine sagen, das Wochenende passt leider wirklich nicht. Und dann wirklich ganz gezielt schauen, wie kannst du es schaffen, positivere Menschen reinzubringen? Menschen, die dir gut tun. Und das können auch sein, ich höre jetzt öfter mal einen neuen Podcast, der mir gut tut. Oder aber ich rufe mal jemanden an, wie ich meine Cousine Inge immer wieder in der Phase angerufen habe, die mir einfach durch ihre Energie so gut getan hat. Mich hat neulich eine Freundin angerufen und meinte, du bist jetzt der Anruf, den ich brauche, um mich wieder gut zu fühlen. Mir geht's heute so beschissen, es ist so ein richtiger Scheißtag. Kannst du mal einfach 3 Minuten mir gute Stimmung geben? Und dann haben wir echt so lachen müssen. Und dann meinte sie irgendwie nach 2,5 Minuten, langt schon, das hat's jetzt gebraucht. Manchmal ist es ja so einfach.
Und beide fühlen sich besser, das ist das Schöne daran,
absolut,
oder?
Aber eben ganz bewusst schauen, welche Menschen sind prominent in meinem Leben? Wo kann ich was verbessern? Wo kann ich was vielleicht ein bisschen zurücknehmen? Und wie kann ich mir ganz bewusst eben das Umfeld kreieren? Warum gehe ich auch zu einem Coach? Weil derjenige mich in ein ganz anderes Mindset bringt. Warum bringt es meist nichts, einmal kurz ein Coaching zu machen und dann nie wieder was irgendwie sich damit zu befassen? Weil du eben regelmäßig in diesem Mindset sein musst. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Jahresprogrammen. davon, mit Menschen eben lange zusammenzuarbeiten, um immer wieder diese Impulse zu geben. Um eben in Phasen, wo es mal ein bisschen enger wird, wo vielleicht der ein oder andere ehemals positive Kontakt auf einmal negativ wird. Warum umgebe ich mich so gerne mit erfolgreichen Unternehmern? Weil sie mich inspirieren. Wenn ich jetzt nur mit meinen, jetzt bin ich ja wieder im deutschsprachigen Bereich, wenn ich jetzt nur mit meinen alten BMW-Freunden mich treffen würde, die alle nach wie vor natürlich ihre sehr, sehr, sehr ähnlichen Themen haben, wo es sehr stark um ja die nächste Vorlage, den nächsten wichtigen Termin, die nächste Gehaltserhöhung geht, dann bleibe ich im Kopf auch klein. Wenn ich aber mich mit erfolgreichen Unternehmern selber auch umgebe, da ist eine ganz andere Denke möglich. Und das ist ja so geil.
Was mir sehr geholfen hat, ist der Gedanke, dass Energie dem Fokus folgt und dass man den Fokus immer hinterfragt und mit eigenem Thalamus im Kopf sozusagen für die richtigen Weichen setzt. Um, ich meine, die Brille, die unsere Welt färbt, ist ja, glaube ich, essentiell für unseren Lebenserfolg. Sonja, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Wir stellen jedem Ich stelle jedem Gast immer drei Fragen zum Abschluss des Gespräches, weil mit deiner Weisheit kann man wirklich ein paar Punkte mit aufgreifen, die, glaube ich, jedem helfen können.
Weisheit, da muss ich jetzt fast schon rot werden. Vielleicht ja. mit den Learnings, die ich schon mitnehmen durfte.
Ja, kann man auch so sagen. Aber betrachten wir jetzt einen Kontrast. Stell dir vor, du bist 20, gerade eben aus der Sekte ausgetreten und überlegst dir, wo du jetzt ein Praktikum machst. Was würdest du dir jetzt mit deinen Learnings und mit deinen Erfahrungen, wenn du einen kleinen Brief schreiben könntest, wo nur ein Ratschlag draufsteht, was würdest du der 20-jährigen Sonja als Message schicken?
Breite deine Flügel viel früher aus.
Okay. Sonja, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr geprägt hat?
Puh, eines ist die gute Frage. Ich lese sehr, sehr gerne. Ich lese viel. Gibt es das eine Buch, was mich geprägt hat?
Was spontan einfällt. Du musst gar nicht lange.
Spontan fällt mir ehrlich gesagt was ganz anderes ein.
Ja.
In Phasen, wo ich unglaublich viel intellektuell arbeite, ist es für mich ein Genuss und ein Geschenk für mich selber, mir einfach einen schönen Roman zu nehmen. Und eben nicht dann noch was Intellektuelles, nochmal ein Learning, die 10 Best. Nein, sondern einfach in eine Welt einzutauchen, wo so überhaupt kein Stress ist, keine Verantwortung und ich einfach in eine schöne Lebensgeschichte eintauche.
Was für ein Roman fällt dir spontan ein?
Gibt es eine ganz tolle Neuseeland-Saga. Ich habe ja einen sehr engen Bezug zu Neuseeland. Das ist so ein Heimkommen in meine zweite Heimat Neuseeland in einer so großen Leichtigkeit.
Sehr schön, sehr schön. Und die letzte Frage ist ein bisschen anspruchsvoller, Sonja. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Ich finde sie gar nicht so anspruchsvoll, weil ich glaube, es ist eigentlich ein ganz wesentliches Thema. Ist das Geschenk, und das ist auch das, was für mich die Achtsamkeit ist, das Geschenk, das dir gemacht wurde, dein Leben, deine Fähigkeiten, dein Sein nicht zu vergeuden, sondern damit ganz verantwortungsbewusst umzugehen und damit Gutes für dich selbst und für die Welt zu tun.
Sehr schön, Sonja. Da haben wir einen ähnlichen Sinn im Leben. Das ist total faszinierend. Schön. Fast die gleichen Worte sogar. Ich danke dir herzlichst. Das ist ein wunderschöner Abschluss.
Danke dir.
Hat mir sehr viel Freude gemacht, Sonja. Danke dir für deinen Mut.
Danke, lieber Georgi.
Danke dir.
Tausend Dank.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.